Ja, herzlich willkommen. Kleine Runde, aber ich finde, das tut dem keinen Abbruch. Also ich stelle mich mal vor, ich bin Rüdiger Jope, 45 Jahre. Ich habe zwei Kinder, Joshua 4 und Anna ist 9. Wir sind seit 23 Jahren verheiratet. Ich bin Pastor, ich bin Sozialpädagoge und seit einigen Jahren Redakteur, verantwortlich für das Kirchenmagazin 3e und seit letztem Jahr verantwortlich für das Männermagazin Movo im Bundesverlag in Witten. Also das haben wir ja im Oktober gestartet und sind wir sehr überrascht worden. Also ich hatte da Tage, da kamen 81 E-Mails rein, jetzt in den letzten Monaten, also täglich. Und das hat uns sehr überrascht, also die Rückläufe und Rückmeldungen und die Sehnsüchte, die da offensichtlich da sind oder die wir angesprochen haben. Und da kommt natürlich auch das Thema Vater immer wieder vor, oder die Vaterrolle, die Männerrolle. Ich habe Diplomarbeit geschrieben als Sozialpädagoge zum Thema Kinder brauchen Väter. Und also in einer ganz normalen FH und das ist sehr gut benotet worden und war offensichtlich auch ein Bedürfnis. Also hatte da auch noch niemand mal so ein Thema aufgegriffen. Und das Thema habe ich ein bisschen runtergebrochen und einen Vortrag draus gemacht. Und da würde ich, ich sage mal, euch heute mit hineinnehmen. Ich habe, also wie gesagt, eine Tochter und die steht auf Puppen. Und über diese Puppen bin ich auf eine Geschichte gestoßen. Der Spielzeughersteller Mattel, der wollte nämlich seine Puppenfamilie vermarkten. Und die haben dann zu Testzwecken also diese Puppenfamilie an Kinder rausgegeben und haben die spielen lassen. Also Vater, Mutter und zwei Kinder. Und bei der Spielebeobachtung stellten also die Firma fest, der Vater wurde beiseite gelegt. Also mit dem spielten die Kinder nicht. Und da ist nachgefragt worden, und was ist denn hier mit der Vaterpuppe? Und da haben die Kinder geantwortet, der ist in der Arbeit. Also die Vaterpuppe wurde links liegen gelassen. Also der Vater spielte offensichtlich bei den Kindern keine Rolle. Und ich möchte das heute Nachmittag mal also einfach den Spieß rumdrehen und sagen, ja, Kinder brauchen Väter. Wir haben eine wichtigere Rolle, als wir manchmal denken. Und ich sage das jetzt mal nicht nur als Väter, sondern auch Kinder brauchen Großväter, brauchen Männer, die anwesend sind. Die brauchen Vorbilder, brauchen Männer in der Nachbarschaft, brauchen Männer in den Schulen, brauchen Männer in den Vereinen, auf Spielplätzen, die gegenwärtig sind, die da sind. Anselm Grün hat geschrieben, Vater sein heißt, anderen den Rücken stärken, ihnen Lust am Leben vermitteln, ihnen Halt geben, so dass sie es wagen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ihr kriegt nachher von mir auch noch einen Zettel, da sind ein paar gute Sätze drauf, weil ich denke, das kann man manchmal schlecht behalten. Also es braucht Männer, es braucht Väter, die Kindern den Rücken stärken, ihnen Lust am Leben vermitteln, ihnen Halt geben, ihnen Kraft geben. Also das ist die Vaterrolle. Ich werde mit euch so ein bisschen an 6 Punkten lang gehen. Erstmal, was ist denn mit dem Vatersein heute? Warum ist es in der Krise? Oder was ist so die Problematik, in die wir so reingestellt sind? Dann würde ich was sagen zu dem Thema neue Väter. Also dieser Begriff neue Väter, der geistert auch durch die Literatur. Erst kürzlich in der Zeit, so ein ganzer Artikel von Vätern, die man sich jetzt buchen kann in Berlin, also weil im Grunde die Kinder väterlos aufwachsen und dass man Papa auf Stundenbasis buchen kann. Also gibt es jetzt Agenturen, die, weil man im Grunde feststellt, hoppla, wir brauchen da irgendwas. Kann nicht sein, dass nur Männer auf den Spielplätzen und in den Schulen und Vereinen vorkommen, sondern können, und das ist im Grunde ein Renner in Berlin, Papa auf Stundenbasis. Dann würde ich gerne was sagen zu den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, was Männer vielleicht im Unterschied zu Frauen haben, was sie geben können. Also da sind ein paar Sachen, mit denen ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, die zum Schmunzeln anregen, aber die uns auch wirklich auch deutlich machen, hey, es ist gar nicht so unerheblich, dass wir vorkommen, dass wir uns einbringen. Dann würde ich einfach ein paar Sachen sagen. Losmachen, Vater oder Großvater sein oder Mann sein, ganz praktisch. Also das Erste ist Vaterschaft in der Krise. Also ich habe mich natürlich in meiner Diplomarbeit durch einen halben Meter Literatur durchgewurstelt. Und es ist tatsächlich so, dass wir Männer oder wir Väter, sage ich mal, in der Krise sind. Und das ist im Grunde so, dass wir seit der industriellen Revolution mit den Väterrollen rumeiern. Also zwischen 1850 und 1890 kristallisierte sich so die Trennung heraus. Also vorher gab es diesen Familienverband. Das war auch nicht immer alles ideal, aber der Vater war da und die Kinder haben an dem Vater gelernt. Mit dem Vater, es gab ja damals im Grunde in dem Sinne nicht die Kindheit, aber die Kinder waren im Grunde mit dem Vater auf dem Feld oder mit dem Vater auf dem Hof oder mit dem Vater in der eigenen Werkstatt. Also das war, alle gehörten irgendwie zusammen. Also es war, wie gesagt, keine heile Welt. Aber der Vater war als Identifikationsfigur für das Leben da. Und die industrielle Revolution, da war ja die Wochenarbeitszeit, die Norm 68 Stunden. Und das bedeutet dann im Grunde 68 Stunden Vaterabwesenheit. Und ab da hat sich im Grunde das so rausgebildet, dass der Vater für die materiellen Ressourcen zuständig war und die Mutter für Erziehung und für den Haushalt. Also der Mann war fürs Geldverdienen zuständig und die Frau kümmerte sich um Kind und Haushalt. Und diese Vaterkrise, die hat sich dann im Grunde mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Also durch den Kriegseinsatz und die Kinderlandverschickung waren im Grunde, die Kinder hatten keinen Vater mehr oder ein gar ziemlich verzerrtes Bild. Also die Männer, die im Grunde so nach dem bürgerlichen Ideal als Ernährer und Oberhaupt der Familie aufgewachsen waren, die kehrten nach dem Krieg, das habt ihr bestimmt schon, es gibt ja in zahlreichen Filmen, die kamen nach dem Krieg als Besiegte, als Traumatisierte und Geschlagene zurück. Das kann man gut in dem Film nachvollziehen hier, das Wunder von Bern. Ich weiß nicht, ob durch der, wie der Vater plötzlich heimkommt und das ganze familiäre System durcheinander bringt, aber im Grunde der Vater, der Traumatisierte und der Kaputte ist und die Kinder mit dem nichts mehr anfangen können. Und ich glaube, der hat das super gut auf den Punkt gebracht, was der Vater eben war oder nicht war. Und dass diese Nachkriegsgeneration ein erhebliches Problem hatte, ein konstruktives Bild, Vaterbild aufzubauen, das kann man gut nachvollziehen und es wird wissenschaftlich auch überhaupt nicht bestritten. Also wer keine Vaterrolle erlebt hat, hat es schwer, eine Vaterrolle vorzuleben. Also wer keinen aktiven und präsenten Vater erlebt hat, der hat zumindest Mühe, so ein präsenter und ganz gegenwärtiger Vater zu sein. Also in den 50er Jahren war der Vater, ich werde nachher noch ein paar Zitate bringen, also ausschließlich der Ernährer. Also die Väter kamen im Grunde nicht vor, die Mutter war die alleinige Bezugsperson. Ich habe jetzt gerade kürzlich ein Buch in die Hand gekriegt, das heißt Starke Väter, starke Kinder, und da wurde aus dem Handbuch für die gute Ehefrau zitiert in den 50er Jahren, also was die Ehefrau im Prinzip zu leisten hatte. Also da gab es im Grunde 12 Tipps. Ich lese mal zwei Tipps vor. Tipp 2 heißt: Machen Sie sich schick, gönnen Sie sich 15 Minuten Pause, sodass Sie erfrischt sind, wenn er nach Hause kommt. Legen Sie Make-up nach, knüpfen Sie ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Er war ja schließlich mit einer Menge erschöpfter Menschen zusammen. Oder Tipp 6, machen Sie Ihre Kinder schick. Nehmen Sie ein paar Minuten, um Ihre Hände und Gesichter zu waschen. Kämmen Sie Ihre Haare und wechseln Sie gegebenenfalls die Kleidung. Die Kinder sind Ihre kleinen Schätze und so möchte er sie auch erleben. Vermeiden Sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten Sie Waschmaschine, Trockner und Staubsauger aus. Ermahnen Sie die Kinder, leise zu sein. Also das sind im Grunde die Tipps an die Mutter. Und da merkt man so ein bisschen, der Vater kam heim und jetzt kommt daheim, um sich zu erholen, aber im Grunde nicht, um sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und aufgrund dieser Entwicklung sahen manche Wissenschaftler in den 60er Jahren die Vaterschaft in eine umfassende Krise taumeln. Aber mit der Vaterschaft ist es so wie in der Geschichte mit dem Hase und Igel. Also der Hase rennt und sagt, und dann ist der Igel, taucht schon wieder auf und sagt, Age, die Vaterschaft lebt und ich bin schon wieder da. Aber diese neue Vaterschaft, von der wir heute reden, die ist kein so einheitliches Bild. Und das merken wir auch, dass wir Männer irgendwie oder wir Väter da auch nicht so zusammenkommen. Also der Vaterforscher Tenakis hat gesagt, mit der Vaterschaft ist es wie mit einem fundamentalen Paradox. Also die neue Väterlichkeit ist gekommen. Also Vater-Kind-Wochenenden, Väter, die plötzlich auftauchen in Vater-Kind-Turnen, Vater-Kind-Wochenenden, Vater-Kind-Camps, Männer und Väter gehen zu Elternabenden. Das ist die eine Seite und da ist gewaltig was passiert. Also heute wird der Vaterschaft ein großer Wert beigemessen. Andererseits tun sich große Lücken auf. Also immer mehr Beziehungen werden getrennt. Also immer mehr Väter sind gleichzeitig auch abwesend. Und es ist, die Männer sind hin und her gerissen zwischen dieser neuen Rolle. Also einerseits sollen sie präsente Väter sein, sind Erwartungen da. Und andererseits ist der Vater auch gefordert im Beruf. Und das ist heute auch nicht wenig. Also so hin und her gerissen sein. Und dann kommt noch was dazu, dass wir Männer uns offensichtlich auch mit dieser Erwartung oder mit diesem Wunsch oder ihr sollt jetzt etwas einbringen mit eurem Mannsein als Väter, dass wir uns da offensichtlich auch schwer tun. Ende der 80er Jahre wurde bei VW in Wolfsburg die 35-Stunden-Woche eingeführt und eine Gruppe von Forschern hat dann untersucht, was denn die Väter oder was die Männer mit der Zeit machen. Und an letzter Stelle, also wurden im Grunde herausgegeben, wo gingen die Männer hin, was machten die? Und an letzter Stelle rangierte die Familie und die Kinder. Und da wurde nämlich herausgearbeitet, dass wir Männer uns nach wie vor über die Arbeit praktisch definieren, dass wir Männer gefangen sind in so einer tradierten Vollerwerbsstruktur, also dass wir uns schwer tun. Also die Männer sind dann nicht, haben dann mit den Kindern was unternommen in Wolfsburg, sondern die sind dann im Grunde auf dem Fußballplatz oder in den Hobbykeller oder haben eine Zweitarbeit angenommen. Aber es wurde nicht mehr investiert in die Kinder. Ich habe selber 6 Jahre Teilzeit gearbeitet, also mit meiner Frau die Pastorenstelle geteilt. Also wenn sie aus dem Büro kam, ging ich ins Büro und wenn sie ins Büro ging, habe ich die Betreuung unserer Tochter übernommen und im Grunde auch den Haushalt gemanagt. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das nämlich auch kein leichter Job ist, zu Hause an der Kinderfront. Es wird uns ja manchmal auch so suggeriert, dass Kindererziehung keine Arbeit ist. Ich habe erst letztes Jahr ein Interview gelesen mit Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die sprach in der Frankfurter Rundschau, sprach sie sich gegen die beitragsfreie Versicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung raus. Mit der Begründung, Frauen werden dadurch ermutigt, nicht zu arbeiten. Also durch die beitragsfreie Kinderversicherung werden Frauen ermutigt, nicht zur Arbeit zu gehen. Und das signalisiert im Grunde uns Männer natürlich auch, zu Hause, das ist doch keine Arbeit. Und deswegen tun wir uns offensichtlich auch schwer zu sagen, also zu Hause bleiben, irgendwie komisch. Und auch im institutionellen Kontext besteht ein großer Mangel an männlichen Vorbildern. Also ich habe die statistischen Zahlen vom Bundesamt vom März 2014. Da gab es in Deutschland 340.000 Erzieherinnen, aber nur 11.000 Erzieher. Also 340.000 zu 11.000. Also in Kindertagesstätten, Schulen, Grundschulen, Kindergärten, also Männer absolute Mangelware. Aber es gibt eben die neuen Väter, die motivierten Väter, die Kompetenz und Selbstvertrauen ausstrahlen, die das anpacken wollen, die sagen, hey, ich will meinen Teil dazu beitragen. Und dazu möchte ich heute Nachmittag Mut machen. Ich habe es schon gesagt, die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber vielleicht noch zuvor, es gibt seit den 60er Jahren die Väterforschung und die hat so ihren Höhepunkt gefunden, so in den 80er Jahren. Da hat man so richtig, haben die das erste Mal Vater sein überhaupt erforscht worden. Bis dato galt die wissenschaftliche Maxime, Da kommt noch jemand. Ja, also bis in die 80er Jahre galt die wissenschaftliche Maxime, zitiere ich mal eine Wissenschaftlerin, eine Professorin, die heißt Porot, und die schrieb: In der ganz frühen Kindheit hat das Verhalten des Vaters gegenüber seinem Kind kaum mehr Bedeutung als das jener anderen wohlwollenden Vertrauten, Großmutter, Dienstboten. Also wir Männer wurden als Dienstboten oder Großmütter tituliert, aber spielten im Grunde keine Rolle. Männer wurden als die Zweitmütter oder die Kluckenväter belächelt. Und wenn von Vaterschaft die Rede war bis in die 80er Jahre, war es eigentlich nur eine problematische Erwähnung, aber wie gesagt, keine Bedeutung. Und jetzt hat die Vater-Kind-Forschung, die hat im Grunde sich jetzt dran gesetzt und hat gesagt, Mensch, was wofür sind denn Väter eigentlich da und was braucht es eigentlich? Und da gibt es jetzt einfach ein paar neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Die sind vielleicht gar nicht so neu, aber mir haben die viel gegeben und ich hoffe, dass sie euch auch so ein bisschen wachrütteln und vielleicht auch so ein bisschen so ein Schmunzeln auf die Gesichter zaubern. Aber um euch auch deutlich machen, hey, ihr seid wichtig, ihr habt eine Aufgabe und die habe ich euch aufgeschrieben. Und da werde ich dazu was sagen. Also das Erste ist, was wir Männer oder wir Väter sind gefragt als Mutmacher und Eigenständigkeitsanreger. Die Forscher haben herausgefunden, dass Männer durch ihr herausforderndes Naturell, man könnte vielleicht auch sagen, durch ihre leichtsinnige Art Kinder herausfordern und anleiten zur Grenzüberschreitung. Also indem ihr Männer eure Kinder in unsichere Situationen bringt, sorgt ihr für wichtige Impulse. Und zwar haben die Wissenschaftler das Babyschwimmen wissenschaftlich untersucht. Und da hat man herausgefunden, dass beim Babyschwimmen von den Männern ein anregenderes Verhalten ausging als von den Müttern. Also man hat festgestellt, die Mütter, die klammern eher. Und es geht nicht und ich kann dich dann nie loslassen. Und die Väter ließen die Winzlinge eher los. Und die daraus resultierende Unsicherheit regte die Kinder an, eben das Schwimmen zu lernen. Und man hat das dann im Grunde praktisch weiter ausgedehnt und geguckt auf Spielplätzen. Und indem Väter die Kinder zur Grenzüberschreitung auf den Spielplätzen, dem Schlittenhang, dem Vater-Kind-Wochenende, dem Schwimmbad, dem Fahrrad ermutigen, da fordern sie die Kinder heraus, Problemlösungsansätze einzuüben, auszuprobieren, Durchsetzungsvermögen einzuüben. Also es wurde im Grunde deutlich, die erste große wissenschaftliche Erkenntnis, Väter sind risikofreudiger. Und sie sind dadurch ein Stück das Tor zur Welt. Also, und wo das fehlt, sind Kinder im Grunde wissenschaftlich bewiesen und nach erforscht, bleibt einfach ein Stück eine Unsicherheit da. Also ich möchte euch Mut machen, seid als Großväter, als Väter da und entlasst die Kinder auch so ein bisschen in die Unsicherheit. Das Zweite, Väter sind gefragt für scheinbar sinnloses Toben. Also, ne, wenn ich jetzt heimkomme, dann steht der Joshua schon mit dem Kissen da, weiß, die ersten 10 Minuten, da machen wir eine richtige Kissenschlacht. Jetzt kann man sagen, also was für ein Nonsens. Aber Kinder brauchen Väter, die sich als Kissenwerfer und Boxsäcke nicht zu schade sind. Gerade in diesem Toben, in diesem sinnlosen Balgen, stachelt der Vater das Kind zum Üben an. Und das Kind erwirbt durch dieses offensichtlich scheinbar sinnlose Toben mit den Kindern wesentliche Voraussetzungen für Standhaftigkeit, für Aufstehen, für Sinn, für Regeln. Respekt lernt Fair Play, Sinn für Mannschaft und Loyalität in Bezug auf Gegner. Also die Wissenschaftler machen eine erstaunliche Feststellung. Dort, wo Väter in Familien als, ich sag's mal, Kissenwerfer und Boxsäcke vorhanden waren, da hatten die Kinder ein weitaus, also überdurchschnittlich weit entwickeltes Integrations- und Konfliktlösungspotenzial, also in sich, und haben das dann auch in der Schule und in den Kindergarten eingebracht. Also bitte morgen und übermorgen unbedingt mit den Kindern oder Enkeln toben. Also Kinder brauchen Väter als Boxsäcke und Regelgeber. Also das kann man sagen, hey, was, wie banal, aber das muss dann heute in Supervisionen, in Klassen nachgeholt werden und nachgearbeitet werden, was im Grunde in den Familien nicht mehr passiert, weil Väter nicht da sind. Und jetzt, das finde ich das Oberwitzigste, Väter sind gefragt im Blick auf die gelingende Kommunikation. Man sagt uns Männern ja nach, dass wir im Grunde mundfaul sind. Aber im Blick auf das Gesprächstraining fällt uns Männern eine wesentliche Rolle zu, also in der Kommunikations- und Lernförderung. Und auch da könnte man wieder den Umkehrschluss machen. Heute ist viel Nachholbedarf in der Lernförderung, in der Kommunikation, also Logopädie oder sonst was, weil im Grunde die Männer nicht da sind und ihren Teil zu dem Sprechtraining beitragen. Und jetzt kommt es nämlich, die Mütter neigen eher dazu Ja oder Nein zu sagen. Und Männer neigen dazu, wer, was, wo, wie, wohin. Also Männer stellen eher Fragen und Frauen antworten Ja oder Nein. Also stellen im Grunde die Fragen so, dass die Kinder Ja oder Nein antworten und wir Männer haken eher nach. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass Männer durchschnittlich dazu neigen, gegenüber Kindern weniger vertraute Worte zu verwenden, als die Kinder schon auf der Platte haben. Und zudem kristallisiert es sich witzigerweise heraus, dass Väter ihre Kinder öfter nicht verstehen. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht hören sie nicht richtig zu. Aber den Vätern gelingt es nicht so gut, den Kauderwelsch, den die Kinder produzieren, zu deuten, so wie die Mutter das kann. Und indem die Väter nachfragen, leiten sie die Kinder dazu an, sich gezielter auszudrücken, ihren Wortschatz zu definieren. Und man hat herausgestellt, dass der Wortschatz von Kindern manchmal doppelt so groß ist, da wo Väter da sind, als wo Kinder allein erzogen werden und im Grunde keine Väter da sind. Das hört sich jetzt dramatisch an und würde manchmal auch sagen, ist es vielleicht auch, also würden jetzt auch hier Väterforscher wie Balnick oder sowas, die würden auch sagen, das ist im Grunde das große Drama der heutigen Gesellschaft. Aber bei wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir im Grunde rausgefunden, dass da, wo Väter da sind, der Wortschatz der Kinder doppelt so groß ist, wie wenn keine Väter da sind. Und jetzt kommt noch was die auch damit zu tun hat mit der Kommunikation. Im Kind sieht im Vater sieht das Kind eben schnell den Experten. Vom Vater gehen große Anregungen zum Lernen aus, also eben große Anregungen zur Eigenständigkeit und eine große Anregung zur Kommunikation. Und neueste Forschungen haben ergeben, dass das Kind in der Gegenwart des Vaters zu geschickteren Handlungen neigt als in der Gegenwart der Mutter. Also, dass das Kind im Gegenüber mit dem Vater deutlich machen will, hey, ich bin auch so groß, also würde mein Sohn sagen, ich bin auch stark, ich kann das auch. Und das soll jetzt will jetzt nicht Mütter abwerten oder sowas, aber einfach so ein bisschen rausstellen, hey, welche Qualität haben wir einzubringen? Ja, Väter sind gefragt als männliche Gegenüber für Töchter. Die Frage der Töchter an uns Männer lautet, bin ich schön, bin ich bezaubernd? Also diese Frage will die Tochter von uns beantwortet haben. Und der Vater ist der erste Mann im Leben einer jungen Frau. Töchter erleben im Väterlichen gegenüber eine Resonanz. Also, ich sag's mal so, ist der gegengeschlechtliche Spiegel. Und erst in diesem Gegenüber mit dem Vater gewinnt die junge Frau an Selbstsicherheit. Und jetzt können wir auch wieder den Umkehrschluss machen. Hey, dadurch, dass heute so, also die fehlende Selbstsicherheit, die heute in Therapien und sonst was aufgearbeitet werden muss, die hat auch damit zu tun, dass im Grunde die Väter nicht da sind, die den jungen Frau diese Selbstsicherheit vermittelt. Julia Onkin hat geschrieben, unsere Premiere wird vom Vater inszeniert und wir spielen die Rolle, die der Vater uns auf den Leib schreibt. Also wenn da eben niemand da ist, der diese Rolle vorschreibt, dann kann das Mädchen keine gute, gesunde, selbstständige, mutige junge Frau werden. Am Vater erlebt sie männliche Stärken und Schwächen. Die gegengeschlechtliche Beantwortung, wenn sie vom Vater vermittelt wird, ist für die Tochter ein großes Grundkapital, um dann als Frau selbstsicher zu sein und Selbstvertrauen zu besitzen. Ich glaube, das ist was, was wir unterschätzen. Also Väter sind wichtig als guter Gegenpool. So, Väter sind gefragt als Vorbilder für Jungen. Die Frage meines Jungen oder meines Sohnes lautet, bin ich ein ganzer Kerl? Ja, und also ich glaube, das ist so die, bin ich ein starker Kerl? Also will sich immer mit mir messen. Wir hatten kürzlich so eine Auseinandersetzung beim Abendessen. Er hat mich immer angeboxt und ist gerade so in der Phase, bin ich stark, bin ich stärker als du? Und ich habe gesagt, jetzt hör auf. Joshua wollte einfach nicht aufhören. Und dann habe ich einfach seine Hände gepackt und ihn festgehalten und gesagt, so, jetzt machen wir ein Ende. Und dann habe ich gesagt, ich lass dich los, wenn du sagst, Papa ist der Stärkste. Und der hat mich nicht losgelassen. Das ging so lange, bis die Tränen in die Augen traten. Und seine Schwester sagte immer so, du musst doch nur sagen, Papa ist der Stärkste. Und das da wollte er sich nicht überwinden lassen. Und dann habe ich ihn losgelassen. Und da ist er zornig aufgestanden, aus der Küche gegangen und auf der Schwelle dreht er sich rum und sagte, bin ich stärker. Und am nächsten Abend, ich kam wieder von der Arbeit, das gleiche Spiel, beim Abendessen fing er wieder an zu boxen. Dachte ich, was machst du denn, wie kommen wir denn aus der Rolle raus? Habe ich ihn wieder festgehalten und dann sagte seine Schwester, du musst doch nur sagen, Papa ist der Stärkste. Und dann sagt er plötzlich, Papa, du bist der Stärkste, habe ich ihn losgelassen. Meine Frau und ich dachten, ach, jetzt hat er es geschnallt, wie die Rollen in der Familie verteilt sind bei uns. 30 Sekunden später packt er mich mit beiden Händen, hält meine Arme fest, guckt mir ins Gesicht und sagt, du musst nur sagen, Joshua, du bist der Stärkste, dann lasse ich dich los. Meine Frau und ich, wir haben sowas von losgelacht, weil er so diesen dachte, wenn ich den Papa jetzt festhalte, dann muss der auch sagen, ich bin der Stärkste. Und ich habe also diese Allmachtsfantasie, aber so dieses Kämpfen. Und ich glaube, dass Kinder das, oder Jungs das brauchen, bin ich ein starker, bin ich ein ganzer Kerl. Und ich glaube, dass Jungs ohne dieses Gegenüber in ein Dilemma geraten. Also zum Beispiel ein Dilemma, was ihnen die Medien vermitteln. Und ich glaube, dass Jungs das brauchen, dass Väter da sind, um eine sozialverträgliche Persönlichkeit zu werden. Um so ein Gegenüber zu haben, was ihnen im Grunde auch klare Kante vorgibt und mit ihnen auch so ein männliches Rollenmodell vorgibt. Also ihnen zeigt, wie man mit Aggression umgeht. Anselm Grün, den ich sehr schätze, der hat sehr gute Sachen geschrieben zum Thema Männlichkeit und Vater. Und der hat geschrieben, Jungen ohne lebendiges männliches Modell geraten in ein Dilemma. Die Chancen, eine sozialverträgliche männliche Identität zu entwickeln, wachsen für diejenigen Jungen, die Vergleichsmöglichkeiten und damit Verhaltensalternativen zwischen verschiedenen Modellen von realer und öffentlicher Männlichkeit haben. Also Steve Bidulf, der hat geschrieben, Jungs brauchen einen Gegenüber, damit sie begreifen, ja, also mit meinem Sohn, damit sie begreifen, was Sache ist. Also Männer sind gefragt, die Mentoren sind, die Blitzableiter sind. Und ein Junge braucht einen Mann, ältere Männer. Ich glaube, wir haben denen was beizubringen, was sie eben von Müttern nicht lernen können. Also Söhne und auch Töchter brauchen Männer, die sie bevatern. Und die brauchen keine Idealväter, das sage ich nachher noch was, aber Männer, die greifbar sind, die Interesse signalisieren, die sich Zeit nehmen, die die Auseinandersetzung wagen, die Gefühle zeigen und ja, die im Grunde auch so eine gesunde Geschlechterrollenidentität vermitteln. Also wir sind verantwortlich dafür, dass wir den Kindern beibringen, wie trifft man klare Entscheidungen, wie steht man für Fehler gerade, wie löst man Probleme, ohne sie auf andere abzuwälzen, wie geht man mit Grenzen um, wie geht man mit dem Gegenüber gesund um. Also das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, die an uns Männer gestellt sind. Also eine unbestrittene Tatsache der Väterforschung ist, fehlende Männer hinterlassen eine schmerzliche Lücke bei Mädchen und Jungen, also weil einfach den Kindern ein Part fehlt zur Identifikation. Peter Balnig, also das ist ein Österreicher und einer der anerkanntesten Vaterforscher, der hat in diesem Zusammenhang von einem schwarzen Loch in Kinderseelen gesprochen. Also es fehlt einfach jemand, an dem sich Kinder reiben können. Jetzt will ich aber mal das große Aber auch dahinsetzen. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen aber auch, die Anwesenheit eines Vaters verheißt nicht, dass automatisch alles glatt läuft. Ja? Und alleinerziehende Mütter führen ihre Kinder nicht auch automatisch ins Chaos. Also entscheidend erweist sich das Anwesen von Vaterfiguren. Also das, ich sage das jetzt mal so, das können eine gute Vaterfigur kann auch der Großvater sein, kann auch der Trainer sein, kann auch der Jungscha-Helfer sein oder Jungscha-Verantwortliche sein, kann der Pate sein. Also die alle können auch gute männliche Vaterrollen spielen. Also ich werde dann nachher noch ein, zwei Beispiele erzählen, wo ich das selber so erlebt habe und in einer Gemeinde, also wo der Kindergottesdienstverantwortliche eine unglaublich integere und leidenschaftliche und gute Vaterrolle Sonntag für Sonntag hergegeben hat. Also deswegen sage ich, es sind eigentlich auch Gemeinden, gute Resonanzräume, könnten das eigentlich auch Kindertagesstätten sein, wo im Grunde die mangelnde Väterlichkeit aufgegriffen werden könnte. Also es braucht auf alle Fälle Väter und Großväter, die sich zu den Kindern hinbewegen, die einen Schwerpunkt legen auf das Sein statt auf den Schein. Und ich glaube, wir Männer müssen lernen, dass der Vaterjob nicht so nebenher erledigt werden kann, sondern dass Vaterschaft was ganz Existenzielles, was ganz Wertvolles, was ganz Wichtiges für unsere Familien, für unsere Gemeinden und für unsere Gesellschaft ist. Nochmal zu dem Vaterforscher Tenakis, der hat einen bemerkenswerten Satz gesagt: Mit ihren jeweiligen Ressourcen leisten Vater und Mutter einen unterschiedlichen, aber gleichermaßen wichtigen Beitrag für die Entwicklung ihrer Kinder. Also es wird uns heute immer so suggeriert, dass es im Grunde wurscht und das geht auch nur mit Müttern. Nein, es braucht im Grunde beide und es geht auch nicht nur mit den Vätern. Es gibt dann ja auch die Gegenbewegung, also da nur Väter und nur Mann sein, nein, auch das Muttersein. Also wir brauchen beides. Und jetzt komme ich zum letzten und da möchte ich euch jetzt einfach noch ein paar, die habe ich ja aufgeschrieben, also losmachen, Vater und Vatersein ganz praktisch. Das erste ist, was man sich einfach auch seinen Vaterwunden stellt. Also ich glaube, es gibt nicht den perfekten Vater und wir haben alle unsere Macken und Ecken und Kanten. Wir haben alle Väter, die ihre Qualitäten mitgebracht haben und eben aber auch ihre ja, Schwächen. Und das ist vielleicht manchmal gut, wenn man sich auch seinen Vaterwunden stellt. Also meine Mutter war 18 und mein Vater war 19, als ich geboren wurde. Und ich bin nach 3 Monaten in die Krippe gekommen. Also jetzt kann man sagen, ja, das sind meine Vaterwunden. Aber ich hatte Großeltern, die mich das Wochenende für Wochenende befadert haben. Oder ich hatte einen Großvater, der eine sehr, sehr zugewandte, großväterliche Art hatte und im Grunde mir mehr gegeben hat, als mir mein Vater geben konnte. Und ich habe aber auch Verletzungen, also die ich von da mitgenommen habe. Und da war es irgendwann mal gut, denen auch mal ins Auge zu schauen. Also Also meine Vaterrunde hieß, Jopes sind immer die Besten. Also ich erinnere mich noch, wie ich aus der ein Zeugnis aus der zweiten Klasse kam. Naja, und da waren im Grunde nicht nur, da waren viele Eins- und Zweier drin, aber da waren auch zwei Dreier drin. Und ich bin mit dem Zeugnis zu meiner Patentante und mein Vater, der fand, dass es kein gutes Zeugnis war. Und da wurde dann signalisiert oder sehr deutlich gemacht von meinem Vater, Jopes sind immer die Besten und also zwei Dreier geht gar nicht. Und das habe ich im Grunde so verinnerlicht. Ja, und dann habe ich plötzlich eine Frau geheiratet. Die war noch Schule und im Studium noch besser als ich. Und das hatte dann im Grunde, gab es einen großen Konfliktpunkt, wie es eine Griechisch-Klausur zurückgab. Und ich hatte eine 2, ich war super glücklich. Und meine Frau hatte die 1. Und der Dozent von vorne sagte, na, gibt das jetzt bei Jopes einen Ehekrach? Und also eigentlich idiotisch und einfach eigentlich banal, aber dieser Satz, der hat bei uns abends, der hat einen richtigen Ehekonflikt heraufbeschworen, weil ich immer der Bessere sein wollte. Und das war so meine Antriebskraft und das war im Grunde die Vaterrunde. Und da habe ich im Grunde angefangen und habe mir jemand gesucht und habe das im Grunde aufgearbeitet und kann heute im Grunde drüber schmunzeln und mich für meine Frau freuen, dass sie dann noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat und kann aber auch viel versöhnter mit dem umgehen, was mir vielleicht gefehlt hat in meiner Kindheit und kann heute meinen Kindern ein gutes Gegenüber sein. Das Zweite, auch Väter, die keine Väter erlebt haben, können großartige Väter sein. Ich habe was vorhin schon gesagt von diesem Kindergottesdienstmitarbeiter, also dieser Horst, der konnte Kinder unglaublich begeistert mitnehmen. Also der hat für die Kinder im Kindergottesdienst, der hatte, also wenn Horst Kindergottesdienst hatte, da war der Kindergottesdienst voll, da waren alle da und der hat für die Kinder in seinem Garten Geburtstagspartys geschmissen. Das waren richtige Abenteuerpartys. Also die sind legendär. Aber dieser Horst, der hat selber nie einen Vater erlebt. Der ist ein Kind, was im Grunde in den Wirren des Ende des Zweiten Weltkrieges, also praktisch ein Waisenkind bei so einem Dreck irgendwo aufgefunden worden ist, im Heim aufgewachsen ist, nie leibliche Eltern kennengelernt. Und dieser Horst, der hat das Vater, das Mannsein gelebt wie kein anderer in der Gemeinde und hat vielen Jungs und Mädchen ist der zu einem Vater geworden in dieser Stadtmission, wo ich Jugendreferent war. Also deswegen möchte ich sagen, auch Väter, die keine Väter erlebt haben oder vielleicht schwache Väter haben, die haben das Potenzial, gute Väter zu werden oder gute Väter zu sein. Und das Dritte, Väter müssen nicht perfekt sein. Also man denkt vielleicht immer, oh, ich kann es nicht, ich bring's nicht, ich habe meine Ecken und Kanten. Ja, die darfst du auch haben. Also eine meiner Schwächen ist Ungeduld. Und also das bricht immer wieder mal durch. Das ist mir als Jugendreferent durchgebrochen. Das passiert in meiner Ehe oder mit Umgang mit meinen Kindern. Ja, aber man hat auch die Chance zu sagen, Entschuldigung. Und da ist mir vielleicht das Pferd durchgegangen. Also ich habe mich mit meinem Teenager entschuldigt, mit dem wollte ich eigentlich, wir hatten einen Jugendabend vorbereitet und naja, wie das so ist, der war nicht rechtzeitig da und ich habe den dann also ja schon ein bisschen ins Senkel gestellt und dann habe ich gemerkt, oh, du hast zwar recht gehabt, Rüdiger, aber das war jetzt nicht die feinste Art und da bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, tut mir leid für den Ton und dass ich dich hier so in den Senkel gestellt habe. Und dann fiel der mir um den Hals und sagte, boah, es hat sich bei mir noch nie ein Erwachsener entschuldigt. Und ich möchte euch Mut machen, zeigt auch eure Ecken und Kanten. Also ich glaube, dass da gewinnen wir manchmal mehr, als wenn wir nur so ja, eben nicht da sind. Dann das Vierte, seid nicht nur halb, sondern ganz da. Also wenn ich nach Hause komme, da stürmen dann zwei Kinder in meine Arme. Aber dann ist es auch so, das Postfach überquillt. Und die Tageszeitung signalisiert mir, wir brauchen dich. Und dann ist meine Entscheidung gefragt, mich jetzt ganz für die Kinder auch hinzugeben. Dann gibt es bei uns so eine Abmachung, 15 Minuten hat Papa Zeit, sich zu duschen, frisch zu machen, über die Zeitung zu fliegen. Und dann ist er da für die Kinder. Also ich glaube, wir müssen manchmal lernen, und das ist gerade im Zeitalter des Handys oder Smartphones noch wichtiger, richtig da zu sein, also wirklich gegenwärtig zu sein. Also Qualität statt Quantität, sage ich immer. Das ist nämlich auch noch eine, das habe ich noch vorenthalten. Man hat festgestellt, dass kleine Kinder, also bis die in die Schule kommen, ein anderes Zeitmaß haben. Also die empfinden Zeit viermal länger, als wenn die dann ein Gefühl für Zeit bekommen. Also wenn du jetzt 10 Minuten mit deinen Kindern verbringst, ist das für das Kind empfunden 40 Minuten. Also das, und dann sage ich immer, lieber 10 Minuten vorgelesen und dem Kleinen, mit dem die Welt des Sharkies abgetaucht, als gar nicht. Und diese 10 Minuten, das sind 40 Minuten investiert in das Kind. Also entscheidend ist nicht, wie viele Stunden am Tag ein Vater, ein Großvater mit seinem Sohn oder seiner Tochter verbringt, sondern was er mit dem Kind anfängt, wenn er anwesend ist. Also Ronald Dobler schreibt, Qualität statt quantitative Anwesenheit. Also qualitative Anwesenheit statt quantitative Anwesenheit. Also es ist nicht, dass du unglaublich viel verbringen musst. Also ich sag mal, lieber ein Vater-Kind-Wochenende mit den Enkeln, als gar kein Wochenende, aber das ist das Wochenende, wo der Enkel dann ganz die Gegenwart erlebt. Also, oder lieber eine Laterne bauen als viel Zeit, und das Kind läuft so nebenher. Ich habe in Frankfurt am Main als Jugendreferent Vater-Kind-Wochenenden angeboten, und da waren Väter dabei, die aus dem Bankbereich, die haben wirklich also aus der EZB oder aus der Börse, die haben wirklich einen knallharten Job. Da geht es wirklich, die kommen schon wieder den 68-Stunden Arbeitszeiten nahe. Aber die hatten eben auch diese Erfahrung, dieses Vater-Kind-Wochenende, das hat den Kindern so viel gegeben, dieses eine Wochenende im Jahr. Und das ist eine richtig feste Institution geworden. Also da haben sich im Grunde so naja, naiv das klingt, und vielleicht sagt, Mensch, haben die nicht mehr Zeit, aber die Väter haben sich gehangelt von Jahr zu Jahr, und vielleicht noch einen Nebenaspekt, die Väter sind dadurch in die Gemeinde gewachsen und die Kinder zur Konfirmation gekommen, die Väter zum Glaubenskurs, und Väter bringen sich heute in die Gemeinde ein, also dass da auch eine Veränderung und Bewegung passiert, wenn man, aber das fängt an mit solchen kleinen Dingen und ganz bewussten Punkten. Also mein Großvater war auch jemand, der sich selbstständig Handwerker, Schlossermeister, der hatte nicht viel Zeit, aber das Wochenende, den Sonntag, hat er sich Zeit genommen für mich und meinen Bruder oder meine Brüder, und wir haben die ganze Adventszeit lang an der Laterne gebastelt. Ja? Also der hat mir beigebracht, wie man mit einer Laubsäge umgeht, und das war Sonntag so eine richtige Institution. Sonntag ab 12 standen wir bei den Großeltern, und dann wurde gesägt, und dann wurde Obstpause gemacht mit der Oma, und dann wurde die Rote Zora im Fernsehen geguckt. Und also ja, ich sag mal, das hat mir mein Großvater gegeben. Er hat sich war ein viel beschäftigter Mann, Handwerkermeister, aber und trotzdem so ganz gegenwärtig für seine Enkel. Ich möchte euch Mut machen, nicht auf Materielles zu setzen, sondern auf Beziehung. Also ich sag mal, die Kinderzimmer, die sind ja heute gefüllt mit, überfüllt mit Spielzeugen. Aber ich glaube, dass manchmal das gemeinsame Fußballspielen, das Berghochklettern, das gemeinsame Kochen oder auch Wohnung putzen. Also bei uns weiß der Joshua, oh Papa, es ist Freitag, wir putzen jetzt zusammen. Das Heimwerkern, das Kräftemessen. Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, also bei uns, oder mal auch so eine Aktion machen. Bei uns hat es kürzlich in der Nachbarstraße gebrannt, und dann habe ich gesagt, komm Joshua, jetzt gehen wir raus, wir gucken, was los ist. Und da waren da zwei Löschzüge angerückt. Naja, hatte nur jemand auf einer Herdplatte auch ein Mann, hat in den Topf stehen lassen und qualmt die ganze Hütte. Naja, und jetzt standen da zwei Löschzüge und die langweilten sich so ein bisschen rum. Und wir gingen dann so durch diese Feuerwehren und dann sagte so ein Löschkommandant zu meinem Sohn, der da mit ganz großen Augen stand, willst du mal einsteigen? Und dann durfte er sich da in diesen Leiterwagen setzen und das ist das Erlebnis gewesen, wo ich sage, hey, war doch gut, dass ich mit ihm jetzt einfach so eine Viertelstunde gesagt, komm hier, wir gehen mal raus. Also ich möchte euch da Mut machen, auch nicht, man muss nicht irgendwie die großen Dinge suchen, sondern es sind manchmal auch so die Gelegenheiten und die Momente. Also ich war mit meiner Tochter paddeln und also einfach nur diese 3 Stunden paddeln, das ist sowas, also sehr ernst genommen, so ins Leben hineingenommen. Und dann möchte ich dir als Letztes sagen, sei du selbst. Also du musst nicht mich kopieren, du musst nicht die Väterexperten kopieren. Ich sage, ihr müsst euer Vater sein, euer Mann sein, euer Großvater sein entdecken. Also entdecke deinen eigenen Stil im Umgang mit Kindern. Finde deine Spiele, deine Blödeleien, deine Stärken, deine Tätigkeiten, die nur du den Kindern geben kannst. Also mein persönliches Fazit ist, Vater sein ist was unglaublich Schönes, aber eben auch Schweres. Also Kinder sind manchmal ganz schön anstrengend, machen nicht immer glücklich, aber sie schenken eine Art des Glückes, die einmalig ist. Peter Balnig schreibt, wo Kinder sind, ist immer auch ein Stück Lebendigkeit, ein Stück Zukunft, ein über den Tellerrand der reinen Spaßgesellschaft hinaussehen. Wo Kinder sind, kümmern sich Erwachsene um das Morgen. Dort, wo Kinderherzen schlagen, erneuert sich die Welt. Und in diesem Sinne lade ich euch ein zu einer mutigen Welterneuerung. Also dafür seid ihr die, die dafür zu sorgen haben. Also dass durch Kinder Welterneuerung passiert, nicht als perfekte und ideale Väter, aber als greifbare, als fehlerfreundliche, als liebende. Ich habe einige oder zahlreiche meiner Vatererlebnisse in dem kleinen Buch zusammengefasst, Kleine Glücklichmacher. Und ich möchte mit einem Erlebnis schließen, dass das vielleicht noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit meiner Frau 6 Jahre oder 6,5 Jahre eine Pastorenstelle geteilt habe. Und die Geschichte trägt den Titel Umgehauen. Manchmal haut mich meine Tochter einfach um. Da fehlen mir die Worte. Da steigen in mir Gefühle auf, die ich nur schwer kanalisieren kann. Da mangelt es mir an Weisheit, Liebe und Geduld. Da muss ich Abstand nehmen, in mich gehen, tief durchatmen, um Liebe ringen. Meine Emotionen runterfahren, bis ich zu einer guten Reaktion ansetze. Da zweifle ich an meiner Fähigkeit als Vater, Erzieher und Vorbild. Da fühle ich mich wie ein Schneemann im Föhn. Wieder einmal hatte ich mich um den ganzen Nachmittag um diesen Wildfang gekümmert. Vorgelesen, Ritterburgen gebaut, den Räuber und Jäger gespielt, das Bobbycar repariert, den Ball aus Nachbarsgarten geangelt, 3-mal die Göre abgehalten und 6-mal wegen Getränke, Obst und Pflaster für ein aufgeschürftes Knie den Weg rauf in den 2. Stock gemeistert. Und dann das. Eine rausgerissene Pflanze der Nachbarin einbuddeln, ein mit Absicht umgeworfenes Glas aufwischen, ein die Nerven strapazierendes Quietschen aushalten, ein soeben bestelltes Brot, was im nächsten Moment verschmäht wird, verteidigen. Eine endlose Diskussion um Schokolade nach dem Abendessen durchkämpfen, 2 fettverschmierte Hände, die statt an den Lappen an die Scheibe wandern säubern, Knete, die das Schlüsselloch verstopft, rausfriemeln. Ein trommelndes Nö-Monster auf dem Laminat ins Badezimmer locken. Einen Mund, der sich nicht zum Zähneputzen öffnet, ertragen. Einen brummenden Kassettenrekorder, der sich am Bandsalat verschluckt hat, reparieren. Eine Stimme, die auch nach 1,5 Stunden eigentlicher Bettruhezeit noch Papa ruft lieben. Ah, manchmal haut mich meine Tochter einfach um, wie neulich. Ich war fertig. Die Glieder schmerzten. Am nächsten Tag sollte es mit 124 Leuten auf eine Gemeindefreizeit gehen. Ich unterdrückte die Halsschmerzen mit Salbeitee und einer halben Tüte Lutschbonbons. Anna musste gebadet werden. Leise vor mich hinschnaufend und stöhnend lasse ich das Wasser in die Wanne. Das Zähneputzen funktioniert ausnahmsweise einmal ohne Geschrei. Pulli und Unterhemd hat unser Wirbelwind bereits ausgezogen. Ich beuge mich zu ihr herunter und helfe ihr, die Schnürsenkel zu öffnen. Plötzlich drückt sich ihr nackter Bauch in mein Gesicht. Zwei zarte Hände legen sich auf die kahle Stelle meines Kopfes. Ein klares Stimmchen flüstert mir halblaut in die Ohren. Ich segne dich von Gott und Jesus und na den Geistern. Du bist ein neuer Mensch. Eingeworfen, wir segnen unsere Kinder jeden Abend vorm zu Bett gehen. Das haute mich um. Meine Augen wurden feucht. Tränen tropften auf die Fliesen. Ich war überwältigt, berührt von diesem heiligen Moment im normalen Alltagswahnsinn. Manchmal haut mich meine Tochter einfach um. Und dann erinnere ich mich, dass nicht aller Erziehungskampf und das tägliche Gute-Nacht-Geschichten vorlesen umsonst ist und selbst eine scheinbare, unheilige, nervige Göre, die ich eigentlich sehr liebe, für heilige und heilende Momente sorgen kann. In diesem Sinne mache ich euch Mut. Also Kinder können einem unglaublich viel geben und haben ja hier im Grunde 35 Andachten geliefert für Väter und Mütter, wo man im Grunde merkt, ja, Väter und Mütter haben den Kindern was zu geben. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ich habe ein bisschen Mut gemacht. Also ich habe hier noch das Männermagazin, dürft ihr euch heute kostenlos mitnehmen. Und die Bücher kann man bei mir erstellen.